Ich weiß nicht, was ihr noch so bräuchtet. Ich bräuchte nichts mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so gefüllt. Ich liebe es, im Lobpreis vor Gott zu stehen. Aber ich liebe es auch, sein Wort anzuschauen. Und das habe ich gemacht. Und ich freue mich einfach, mit euch zusammen Gottes Wort anzuschauen, entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten, viele Bibeltexte hier mitlesen zu lassen, mache ich das heute nicht. Ich habe vor 14 Tagen bei der Pfingstpredigt das Thema gehabt mit dem Wind unterwegs. Wer das nicht hören konnte, wer nicht da war, viele waren ja auch wieder in Urlaub bei solchen wunderschönen Tagen. Man kann das auf der Homepage nachlesen oder hören, nicht nachlesen, hören. Gibt es eine Rubrik, die heißt Predigten, und dann kann man sie hören. Und ich finde, die Sache mit dem Heiligen Geist ist sowas Wichtiges, weil es unser Motor ist. Der Motor in uns drinnen. Und deshalb muss ich genau wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich ein Auto fahre und habe einen Motor, dann fahre ich in die Werkstatt oder ich mache das selbst, wechsle das Öl, wechsle dies, wasch mal das und gucke, dass die Teile immer gut funktionieren. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch so mit uns. Wie können wir denn richtig funktionieren ohne den, der uns geschaffen hat? Der, der uns kennt, der genau weiß, was uns fehlt. Und gut, dass er uns den Heiligen Geist gelassen hat. Ich meine, wir Christen brauchen die vollständige Information, um nicht verführt werden zu können, die vollständige Info darüber, wer der Heilige Geist eigentlich ist und wie wir mit ihm leben. Wie wirkt er denn im Leben der Gläubigen? Ich kriege da oft so ganz komische Gesichter, als wie, oh, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht so genau. Vielleicht ein paar Schlagworte, die wir eigentlich kennen, aber nochmal zum Auffrischen. Der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Eine Person, wichtig für unser Leben. Er hat Wissen. Ich nenne da ein paar Bibelstellen, dann könnt ihr selbst zu Hause nochmal nachschlagen, wenn ihr die euch anhört, könnt ihr Pause drücken und mal gucken, was da steht. Das ist aber so interessant, dass man aus jeder Bibelstelle eine eigene Predigt machen könnte. Deshalb mache ich das jetzt nicht, sondern ich mache Schlagworte. Er hat Wissen, 1. Korinther 2, 11. Nur er weiß, der Heilige Geist, was Gottes Gedanken sind. Nur er. Er hat einen Willen. Man kann ihn auch anlügen. Hä? Ja, guck mal, die Geschichte von Ananias in Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4. Man kann ihn sogar verhöhnen. Was? Oh ja, gibt Menschen, die tun das. Hebräer 10, 29. Man kann ihn auch betrüben. Das wissen wir, das haben wir schon gehört, öfter schon. Epheser 4, Vers 30. Der Heilige Geist ist eigentlich der Gott, der in uns wohnt. Können wir das so sagen? Wären wir da eins? Boah, ist der Heilige Geist der Gott, der in uns wohnt? Natürlich. Es ist der, der in uns wohnt und der uns hilft, der uns stärkt, der uns lehrt und bis ans Ende bei uns bleibt. Er führt uns in alle Wahrheit. Johannes 16, 12 bis 13. Er schließt uns das Verständnis zur Heiligen Schrift überhaupt erst auf. Er korrigiert unsere Schritte in die richtige Richtung, wenn wir den hören wollen. Er ist unser Tröster, Johannes 16, Vers 7. Er bringt uns unser Unrecht erstmal ins Bewusstsein, Johannes 16, 8. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Er, der Heilige Geist, wird die Welt überführen. Aber er will auch die Gläubigen auf den richtigen Weg halten, bis wir dann einst beim Herrn angekommen sind, in dem, was wir Himmel nennen, auf das wir uns so sehr freuen. Es steht geschrieben in Johannes Kapitel 4, Vers 24, dass es eine Zeit geben wird, in der Menschen Gott überall anbeten können, und dass es allein wichtig ist, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Wir können Gottes Geist nicht sehen, aber wir können sein Wirken sehen. Wir können das wahrnehmen, wir können es verspüren. Hast du schon einmal verspürt, dass du tiefen Frieden hattest, obwohl deine Situation eigentlich zum Schreien war? Hast du schon mal erlebt, dass dir ein Licht aufgeht und du plötzlich erkennst, ach so, jetzt verstehe ich das. Du liest deine Bibelstelle zum 100. Mal und ein einziges Wort verändert plötzlich die ganze Sicht, dass du endlich etwas verstehst. Hast du schon mal Schreckliches erlebt und bemerkt, oh, da hat mich ja jemand bewahrt? So wie wir es bei Juri heute gehört haben. Und da kam mir auch der Gedanke, dass irgendein Ereignis, von dem ich mir eigentlich wünschte, dass es nie gegeben hätte, es doch ein Ruf Gottes an dich sein könnte. Gott möchte seine Kinder ganz. Nicht ein bisschen. Wenn du Kinder hast, dann weißt du, dass du dein Kind auch nicht teilen würdest mit irgendjemand anderen. Es sind deine Kinder, sie sind dir anvertraut von Gott. Du darfst sie großbringen mit seiner Hilfe und dann darfst du sie wieder loslassen. Sie gehören nicht dir, sie gehören dem Herrn. Seine wichtige Aufgabe. Der Heilige Geist, er ist sowas wie der Herzschlag der Gläubigen. Römer 8,11. Er ist die Kraft der Auferstehung, die Jesus auferweckt hat. Unser sterblicher Körper wird durch den Geist lebendig gemacht. Er lebt in uns. Hast du erlebt, wenn dein altes Leben zu neuem erweckt wird? Es gibt bestimmt noch bessere Ausdrücke. Manchmal habe ich es mit den Ausdrücken nicht so. Dann kriege ich das immer zugerufen, denke ich, toll. Dann weiß ich, ihr seid dabei. Aber das möchte ich so gern, dass ihr das erlebt. Wie ist das, wenn mein altes Leben neu geschaffen wird und du plötzlich merkst, Gott geht in ganz andere Richtung mit mir. Gott lässt ein bisschen was wegebben und da lässt er was reinfließen. In meinem Leben war das so, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, bin ja auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Da erlebt man halt viel. Aber warum erleben das nicht alle? Was könnte denn dazu fehlen? Ich denke an 2. Timotheus 3, da geht es nämlich um die Zeichen der Endzeit, um das Verderbnis in der Endzeit, um Lieblosigkeit, um Unmoral, um Verdorbenheit und wie sich die Menschen der Wahrheit Gottes widersetzen. Und für mich das Schlimme ist, dass sowas auch in Gemeinden Einzug hält. Dass wir uns überhaupt nicht schämen, Gottes Wort nach unserem Gutdünken auszulegen, das gibt es. Wenn wir aber den Kontext der Bibel anschauen, dann müssten wir uns gegenseitig heraushelfen aus so einem schrägen Denken. Ihr solltet das Kapitel 3 ganz lesen. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit sehr aktuell. Und da steht im Vers 5, dass es Menschen gibt, nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Wir haben uns die letzte Zeit viel damit beschäftigt, dass sich viele Menschen bekehren, dass sie erkennen, ja, ich will diesen Gott, ja, toll, meine Sünde wird ans Kreuz getragen, wunderbar, alles wunderbar. Aber sind sie auch wirklich wiedergeboren? Wiedergeboren ist für mich nochmal eine ganz andere Ebene. Für mich bedeutet das, so ein Herrschaftswechsel sollte mitten in dir drin stattfinden. Und glaub mir, das sieht man. Das spürt man. Das merkt deine Familie. Das kriegt man draußen mit. Glaubst du, dass Gott in den Menschen, wie sie jetzt in dem 2. Timotheus 3 beschrieben sind, also sie tun zwar so, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Glaubst du, dass Gott in solchen Menschen leben kann? Dass der Heilige Geist da wirken kann? Ich bin nicht Gott. Ich wage mal zu sagen, ich glaube eher nicht. Ich glaube aber nicht, dass Gott jetzt so eine Person fallen lässt, sondern noch irgendwo ein paar Anschübe gibt. Aber er möchte durch seinen Geist aus uns doch neue Menschen schaffen und Kraft geben für den ganzen Tag, Kraft trotz der Umstände. Er ist doch niemand, der sagt, nur geh mal, sieh mal zu, wie du durch das Leid kommst jetzt. Nein. Ich müsste nochmal zurückgehen auf die Frage, gibt es Dinge, die du lieber nicht haben wolltest und du spürst trotzdem einen tiefen inneren Frieden, so nach dem Motto, ich weiß, der Herr wird es machen und er wird mich da rausholen. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich sagen, ich bin aus jeder Situation gestärkt herausgekommen, mit ganz vielen neuen Erkenntnissen und ich glaube auch mit mehr und mehr Demut, weil man merkt, es stimmt, ohne ihn kann ich nichts tun. Das wollen wir ja erstmal nicht wahrhaben, ne? Weil wir machen ja ohne Gott sowieso, ich kann doch machen, natürlich können wir machen. Aber wo führt es hin? Was macht es mit meinem Charakter? Er möchte durch seinen Geist aus uns neue Menschen machen. Er kann eine leere Hülle mit seinem Geist einsatzfähig machen. Er kann vollständige, heile Menschen aus uns machen. Was ist heil für dich? Es ist nicht immer die Krankheit, die geheilt wird. Es ist oft auch die Beziehung, die geheilt wird. Die Krankheit spielt im Reich Gottes keine Rolle mehr. Aber die Beziehung ist wichtig, um überhaupt hinzukommen. Und das ist ein Geschenk. Für mich ist das ein Geschenk. Das ist nichts, was wir uns verdienen können, nichts, wofür ich schuften muss oder was weiß ich. Gott schenkt uns das. Die Frage ist, ergreifen wir das? Wollen wir das überhaupt haben? Kapitulieren wir nicht eher vor verschiedenen Herausforderungen? Hat auch ein bisschen was mit Demut zu tun. Wo stehe ich denn gerade auf dieser Ebene? Nehme ich Gottes verändernde Kraft überhaupt wahr in mir? Und wollen wir uns überhaupt verändern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes? Weil ich könnte mir vorstellen, manche Leute sagen, oh, wenn ich da jetzt mit Gott gehe, da tief drinnen weiß ich ja, das ist nicht so gut, was ich tue, das müsste ich dann lassen. Will ich das überhaupt? Ah, hat ja noch Zeit bis später. Kennen wir das? Ja, sehe viele grinsende Gesichter. Wir kennen das. Die Frage ist also, haben wir Lust, die Herrlichkeit Gottes schon hier und jetzt wahrzunehmen und zu sehen? Diese Verbundenheit in ihm. Ich meine, da ist wirklich Herrschaftswechsel in uns nötig. Ich habe mir all diese Frage gestellt und ich lese ja auch viel. Und wisst ihr was? Ich habe mich wirklich gefragt, mit was hat sich denn Mose überhaupt füllen lassen? Und bin so auf ein bisschen auf die Suche gegangen, erinnerte mich an eine Geschichte von Max Lucado. Er hat sehr viel mit Gott erlebt und ich habe mich ein paar Sätze von ihm bedient und habe die mit meinen Gedanken verbunden. Und dieses Buch, woraus ich das genommen habe, wenn ihr das mal lesen wollt, ist es wirklich schön. Das heißt, wenn Gott dich sanft beim Namen ruft. Also mich hat er nicht immer sanft gerufen. Bei mir war es manchmal ganz schön gekracht. Wir sind manchmal ganz schön hintereinander gekommen, aber er hat gewonnen, Gott sei Dank, weil in seiner Gegenwart geht es mir einfach besser. So, was schreibt jetzt Max, wie es ihm ging? Er macht ja auch viel aus seiner Kindheit heraus. Und er schreibt, ich weiß noch gut, wir erinnern uns, um was es geht. Wie nah will ich am Herzen Gottes sein? Will ich das überhaupt, diesen Herrschaftswechsel? Will ich überhaupt vom Heiligen Geist geleitet werden? Will ich das? Gott zwingt uns ja nichts auf. Und Max schreibt, ich weiß gut, wie mein Vater immer nachmittags von der Arbeit nach Hause kam und wie ich ihn begrüßte. Dies gehörte zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Meine Mutter arbeitete Spätschicht. Sie verließ das Haus um 3 und um 3:30 nachmittags kam dann der Vater nach Hause. Und diese halbe Stunde waren mein Bruder und ich allein. Wir hatten strikte Anweisungen, das Haus nicht zu verlassen, bevor Papa kam. Sobald wir das Auto aber in der Einfahrt hörten, da hat uns nichts mehr auf dem Sessel gehalten. Wir sind ihm entgegengestürmt. Und ich weiß noch, wie ich meinem Vater immer entgegenlief und wie er mich mit seinen großen Armen nahm. Er trug mich ins Haus, setzte mir dabei seinen Strohhut mit dieser breiten Krempe auf und ich fühlte mich in einem Moment lang so wie ein Cowboy. Auf der Veranda zog er sich die öligen Arbeitsschuhe aus, dann zog ich sie an und wieder fühlte ich mich einen Moment wie ein Cowboy. Dann betraten wir das Haus und jetzt wurde Papas Brotdose geöffnet. Alles, was von dem Essen übrig war, und es war immer etwas übrig, durften mein Bruder und ich sich dann teilen. Es war herrlich. Stiefel, Hut und Essensreste. Was könnte ein 5-Jähriger noch mehr sich wünschen? Aber stellen wir uns einmal vor, diese Besonderheiten wären alles gewesen. Angenommen, mein Vater hätte anstatt selber nach Hause zu kommen, nur diese Dinge geschickt. Stiefel zum Spielen, ein Hut zum Aufsetzen, Essensreste zum Verzehren. Er war nicht da. Wäre das genug gewesen? Vielleicht für eine kurze Zeit, aber nicht für lange. Schon bald würden die Geschenke ihren Reiz total verlieren. Wenn nicht sofort, dann hätte ich doch ganz schnell gefragt, wo bleibt denn heute Papa? Oder stellen wir uns noch etwas Schlimmeres vor. Angenommen, mein Vater hätte mich angerufen und gesagt, du Max, ich komme nicht mehr nach Hause. Aber ich schicke dir meine Stiefel und meinen Hut und du kannst jeden Nachmittag damit spielen. Keine Frage, das würde nicht funktionieren. Selbst ein 5-Jähriger weiß, dass bei einer Begegnung die Person das Wichtige ist, das Entscheidende ist und nicht die Geschenke. Es geht um den Vater. Wie wäre es, wenn Gott uns auch so ein Angebot machen würde? Diese Gedanken kommen von Augustinus. Gott sagt, weißt du was, ich gebe dir alles. Alles, was du dir wünschst. Vollkommene Liebe, ewigen Frieden. Du wirst nie Angst haben und dich allein fühlen. Keine Verwirrung und keine Beunruhigung, keine Sorgen, keine Langeweilen werden in dein Herz eindringen. Nie wird dir etwas fehlen. Es wird keine Sünde geben, keine Schuld, keine Gesetze, keine Erwartungen, kein Versagen. Du wirst einmal einsam sein, du wirst niemals einsam sein, du wirst nie verletzt werden und du wirst nie sterben. Nur mein Gesicht wirst du nie sehen. Würdest du dir das wünschen? Ich nicht. Mir würde das nicht genügen. Ich dachte mir, wer will denn schon den Himmel ohne Gott? Wo sehnen wir uns nach? Wo wollen wir hin? Eine schmerzfreie, todesfreie Ewigkeit ist bestimmt angenehm, aber sie reicht nicht aus. Eine Welt voller Herrlichkeit würde uns zwar den Atem rauben, aber wir sehnen uns nach etwas anderem. Wir wollen doch Gott sehen. Unser Verlangen nach Gott ist stärker, als wir wirklich wissen. Das Angebot ist durchaus attraktiv, aber es stellt nicht zufrieden. Es geht ja nicht um grenzenloses Begehren, sondern wir gehören ihm. Und Augustinus hatte recht, wenn er sagte, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in ihm. Nur wenn wir ihn finden, werden wir befriedigt sein. Mose hat uns da etwas zu sagen. Er hatte mehr von Gott als alle anderen Menschen in der Bibel. Gott sprach zu ihm in einem Busch, Gott leitete ihn mit Feuer Und Gott überraschte ihn mit Plagen. Und als Gott zornig auf die Israeliten wurde und sich von ihnen abwandte, da blieb er Mose doch nahe. Er sprach zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Mose kannte Gott wie kein anderer Mensch. Aber das war nicht genug. Mose sehnte sich einfach nach noch mehr. Mose verlangte danach, Gott zu sehen, und er wagte sogar zu bitten, eines meiner schönsten Bibelworte, ich liebe sie, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ein Hut und Essensreste waren ihm nicht genug. Eine Feuersäule und das morgendliche Manna reichte nicht aus. Mose wollte Gott selbst sehen. Will das nicht jeder von uns auch? Oder? Sehnen wir uns nicht genau aus diesem Grund nach dem Himmel? Wir sprechen vielleicht an einem Ort, wo es keine Tränen und kein Tod und keine Angst und keine Nacht mehr geben wird. Wir kennen das alles, wir kennen diese Worte. Aber das sind nur Segnungen des Himmels. Die Schönheit des Himmels besteht darin, Gott zu schauen. Gott zu schauen. Der Himmel ist Gottes Herz. Und unser Herz wird nur dann Frieden finden, wenn wir ihn sehen. Da gibt es eine schöne Stelle in den Psalmen. Psalm 17, Vers 15. Ich aber habe getan, was recht ist, und deshalb werde ich dich sehen. Wenn ich erwache, werde ich ganz zufrieden sein, denn dann werde ich dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Da freut sich einer auf die Begegnung mit Gott. So was ein neues Leben, und wisst ihr, wie es im Luther steht? Ich will schauen, dem in Antlitz, in Gerechtigkeit. Ich will satt werden. Hey, ich fand das so schön. Es sind die Tränen gekommen. Ich will satt werden, wenn ich erwache. Ich will satt werden an deinem Bilde. Und das ist es. Satt werden. Das ist, glaube ich, das, was uns wirklich fehlt. Wir sind nicht gesättigt. Nach einem Festessen sagen wir zwar, ich bin satt. Das ist eine andere Sättigung. Sowieso nach ein paar Stunden stehen wir wieder in der Küche und nagen die Knochen ab. Ne? Wir wachen morgens auf, haben gut geschlafen, springen aus dem Bett. Selbst für Geld würden wir jetzt nicht weiter schlafen, weil das ist jetzt genug. Wir sind ausgeschlafen, ausgeruht für eine Weile. Doch Stunden später kriegen wir ganz bereitwillig, kriechen wir dann wieder unter die Federn. Wir brauchen das. Wir machen einen lang verdienten, überfälligen Urlaub. Seit Jahren haben wir ihn geplant und seit Jahren haben wir dafür gespart. Wir genießen die Sonne in Fülle und gutem Essen, doch bereits auf der Heimfahrt haben wir schon wieder Angst vor dem Ende des Urlaubs und im Geheimen wird schon der nächste Urlaub geplant. Hechten, jagen, nach was denn, nach was denn? Wir sind nicht gesättigt. Wir kennen diese berühmten Aussagen als Kind. Ach, wenn ich nur erst mal Teenager wäre. Ich erinnere mich noch gut. Und als Teenager, wenn ich nur erst erwachsen wäre. Ich war dann erwachsen. Ach, wenn ich mal verheiratet wäre. Es war irgendwie immer nicht genug. Und als Ehepartner dann, ah, wenn ich nur mal Kinder hätte. Dann hast du Kinder. Und dann sagst du, wenn die Kinder mal erwachsen wären, schon ganz schön anstrengend. Und wenn du dann in einem leeren Haus bist, irgendwann, dann sagst du, wenn doch die Kinder mal zu Besuch kämen. Im Ruhestand, im Schaukelstuhl, mit steifen Gelenken und schwächer werdenden Augen, dann sagst du, wenn ich nur einmal Kind sein könnte. Geschwister, wir sind nicht satt. Wir sind einfach nicht satt. Zufriedenheit ist eine schwierige Tugend. Warum? Weil es auf der Erde nichts gibt, was unsere tiefste Sehnsucht stillen könnte. Wir sehnen uns danach, Gott zu sehen. Wir wissen, dass wir ihn eines Tages sehen werden und dass wir so lange nicht zufrieden sind, bis dies geschieht. Das ist ein ewiges Hechten und Jagen. Wir können nicht zufrieden sein, nicht weil wir voller Begehren sind, sondern weil wir Hunger haben. Weil wir Hunger haben nach etwas, was hier auf der Erde nicht zu finden ist, was hier die Welt uns überhaupt nicht geben kann. Nur Gott kann zufriedenstellen. Hat Gott uns nicht diese Sehnsucht ins Herz gelegt? Damit wir überhaupt eine Chance haben, danach zu suchen und mit ihm leben zu wollen? Philippus hatte schon recht, als er sagte, Herr, zeig uns den Vater. Aber dann hat er noch was gesagt. Dann sind wir zufrieden. Dann. Genau darin liegt aber auch das Problem. Gott sagte nämlich zu Mose, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Erinnern wir uns an die Worte, die Jesaja sprach, nachdem er Gott geschaut hatte. Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. In der Nähe Jesu kannst du nie bleiben, wie du bist. Du wirst nicht bleiben, wie du bist, weil du erkennst, wer du bist. Wir erkennen, was wir angenommen haben von der Welt. Und wir wollen das eigentlich gar nicht. Und da kommt uns die Sanftmut Jesu wirklich, ist zum Vorteil, wie er das macht. Er haut uns nichts um die Ohren. Als Jesaja Gott sah, wurde er von Grauen erfüllt. Warum hatte er solche Angst? Warum zitterte er? Weil er wie Wachs vor der Sonne war. Wie eine Kerze in einem Sturm. Wie ein kleiner Fisch in den Niagara-Fällen. Gottes Herrlichkeit war so groß. Seine Reinheit zu lauter und seine Kraft einfach zu mächtig. Die Heiligkeit Gottes erleuchtet die Sündhaftigkeit des Menschen. Es geht gar nicht anders. Vielleicht noch eine andere Situation. Stell dir vor, du schaust in einen Spiegel. Was sehen wir da? Nichts Überraschendes, ja? Wir kennen uns schon. Wir schauen in den Spiegel. Aber dann sitzt du vor dem Spiegel, der ganz viele Lämpchen drumherum hat. Du machst den Schalter an. Und es strahlt dich an. Was jetzt? Ein Dutzend Lichter. Plötzlich sehen wir, was wir vorher nicht gesehen haben. Flecken, Runzeln, jede Unebenheit wird hervorgehoben. Das Licht beleuchtet unsere Unvollkommenheit. Es ist ein Bild, ne, für hey, schau dich mal wirklich an. Im Lichte Jesu, boah, ich muss nicht weiterreden. Genau das erlebte Jesaja. Als er Gott sah, seufzte er nicht vor Bewunderung. Er brach nicht vor Begeisterung in Beifallsrufe aus. Er zog sich vor Schreck zurück und rief, ich bin unrein und mein Volk ist unrein. Die Heiligkeit Gottes hebt die Sünde hervor. Die Heiligkeit Gottes lässt die Sünde des Menschen so richtig deutlich erscheinen. Was können wir da noch tun? Wenn es wahr ist, dass ohne Heiligung niemand zum Herrn kommt, ne? Hebräer 12, 14, lest mal. Wohin sollen wir dann uns noch wenden? Und die Antwort findet sich auch in der Geschichte von Mose. Was tat nämlich Mose, um zu sehen? Wir wollen das jetzt mal ganz langsam lesen, damit wir die Antwort finden. Was tat Mose, um zu sehen? Hört mal zu, das ist eine Bibelstelle aus 2. Mose 33, Vers 21 bis 23. Was tat Mose? Gott sagt, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen. Und ich werde meine schützende Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterhersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Haben wir verstanden, was Mose tun sollte? Nö, ich nicht. Haben wir bemerkt, wer etwas tun wollte? Gott wollte etwas tun. Gott war aktiv. Gott gab Mose einen Raum zum Stehen und Gott stellte Mose in die Felskluft. Gott hielt seine Hand über Mose und Gott ging vorüber und er offenbarte sich. Sollten wir uns wirklich merken. Weil es so viele gibt unter uns Geschwistern, die sagen, ich erreiche das nie, ich kann das nie und mich so anstrengen und so. Gib Gott dein Herz. Verlang nach ihm. Gott rüstete Mose aus, sodass dieser einen Blick auf Gott werfen konnte. Mose tat eigentlich nichts weiter, als nur zu bitten, aber er bat von ganzem Herzen. Das war nicht nur so ein Lippenbekenntnis, sondern in Mose spüren wir die Sehnsucht nach dem Vater. Wir können nichts weiter tun als bitten, aber das müssen wir tun. Denn nur wenn wir bitten, werden wir empfangen. Und nur wenn wir suchen, werden wir finden. Eigentlich ist es überflüssig, dies zu erklären. Gott selbst rüstet uns in seinem Sohn für die Ewigkeit aus. Er hat uns den Felsen gegeben, Jesus Christus. Und er hat uns diese Felsenkluft gegeben, seine Gnade. Er hält seine Hand über uns und seine durchbohrte Hand. Und der Vater ist auf dem Weg, uns zu holen. Ist uns das bewusst? Aber wir wissen nicht, wann das ist. Mit was hat sich Mose füllen lassen? Mit was lassen wir uns im Leben füllen? Ein großes Haus, ein neues Auto, neuen Computer, neue Kleider, neue was weiß ich. Ach, wenn ich meinen Pool im Garten habe, dann bin ich so richtig glücklich. Wir haben das gehört, wenn ich erstmal verheiratet bin, wenn ich erstmal dies und wenn ich erstmal das. Ey, Geschwister, bitte nicht beleidigt sein, aber Gott gönnt uns das trotzdem auch. Es ist nicht so, dass er uns das nicht gönnt. Aber gefüllt sein mit dem Heiligen Geist, das ist doch etwas anderes. Zufriedenheit, Dankbarkeit, nicht mehr haben müssen als der andere. Frieden spüren, in sich tief drinnen, egal was da draußen los ist. Vergebungsbereitschaft, Freude, Liebe, Selbstbeherrschung, Güte. Das erinnert mich an Galater, die Gaben des Geistes, Galater 5,22. Und den ganzen Rest, wir werden im Bibelkreis drüber reden. Weil es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Denn für mich ist Galater 5,22 so eine Messlatte, so ein Maßstab. Wo stehe ich denn da? Kenne ich das schon? Habe ich das Paket von Gott schon angenommen? Oder steht mir da noch irgendwas im Weg? Ich habe mir die Frage gestellt, könnte es sein, dass ich kein neues Auto habe, wenn ich kein neues Auto habe? Wenn ich dies nicht habe und das nicht habe, dann ist die Fülle des Heiligen Geistes, dann kann ich sie erst wirklich annehmen, weil meine Konzentration auf etwas ganz anderem liegt. Und wenn ich dann glücklich sein kann, ohne das alles zu haben, ohne den ganzen anderen Kram, kann es dann sein, dass Gott dir die anderen Bedürfnisse dennoch schenkt, weil er sieht, worauf deine Priorität gelegt ist. Ihr wisst, was ich meine? So wie mein Vater immer zur rechten Zeit kam, hat dann der Max gesagt. Mein Vater kam immer zur rechten Zeit. So wird auch Gott kommen. Und so wie mein Vater Gaben und Freude mitbrachte, so wird es auch der Vater tun. unser himmlischer Vater. Und doch warten wir nicht auf die Geschenke des Himmels, so herrlich sie auch sein mögen. Wir warten darauf, den Vater zu sehen. Dann ist es genug. Amen.